nichts von dem, was wir hier besprochen haben, ob Preiserhöhungen oder eine Registration-Strategie oder Abos als Geschäftsmodell, nichts davon funktioniert ohne gute Analytics. Und ich habe den Eindruck, dass da viele Verlage noch Berührungsängste mit haben, was sehr schade ist.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem du von führenden Abo-Unternehmen lernst, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und auf meinen heutigen Gast habe ich mich schon lange gefreut. Selma Stern ist 2019 von Axel Springer in Berlin nach New York umgezogen, um bei Business Insider das Abo-Geschäft aufzubauen. Vor einem Jahr hat sie dann das Unternehmen gewechselt und jetzt ist sie Chief Customer Officer bei Fortune. Ich vermute, die Fortune 500 kennen viele von euch, aber das traditionsreiche Wirtschaftsmagazin dahinter ist euch vielleicht noch kein Begriff. Das wird sich heute ändern. Wir sprechen aber nicht nur über Fortune, sondern vor allem auch über ihre Perspektive auf den deutschen und den US-Medienmarkt, was beide voneinander lernen können und welche Trends sie gerade beobachtet. Ein Thema ist ihr dabei besonders wichtig, nämlich dass wir aufhören sollten, auf Vanity-Metriken wie die reine Abonnentenzahl zu optimieren, sondern dass wir endlich beginnen sollten, auf wirtschaftliche Ziele wie Umsatz und Gewinn zu achten. Wie sie dieses Denken in ihrem Team verankert hat, das erklärt sie uns gleich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast einem Freund oder einer Kollegin weiterempfehlt, denn so entdecken ihn noch mehr Menschen. Hallo Selma.
Hallo Lennart.
Wir Deutschen, wenn wir in die USA schauen, dann verwechseln wir immer ganz viele Sachen. Also wir verwechseln nicht nur Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon, sondern ganz oft auch Forbes und Fortune, weil beide irgendwie oft was mit Listen zu tun haben. Und du hast im Vorfeld schon gesagt, dass dir das hier in Deutschland ständig begegnet, wenn du von deinem Job erzählst. Würdest du das für uns einmal aufräumen? Erstens, wer ist Jimmy Kimmel, wer ist Jimmy Fallon? Und zweitens natürlich, was macht ihr bei Fortune und was ist der Unterschied zu Forbes?
Sehr gerne, super Frage. Also ich finde, Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon sind beide sehr witzig. Forbes und Fortune sind beides klassische US-Wirtschaftsmagazine. Und ja, es stimmt, wir machen beide Listen und beide Namen fangen mit F an. Ich bin kürzlich auf eine tolle Zusammenfassung von einem Blogger gestoßen. Und der hat geschrieben, ich habe das jetzt mit DeepL übersetzt, bei Forbes geht es darum, wie man reich wird. Und bei Fortune geht es darum, wie man ein besserer Manager wird. Ja, also das habe nicht ich gesagt, das wurde über uns gesagt. Und das ist natürlich sehr vereinfacht gesprochen, aber Forbes ist eben berühmt für ihr Ranking von Milliardären und Richest People. Und Fortune hat sich in den 50er Jahren Namen gemacht mit Unternehmensrankings.
Und wie kann ich mir diese Rankings vorstellen und was ist das Geschäftsmodell dahinter?
Ich würde Rankings ehrlich gesagt nicht als Geschäftsmodell bezeichnen, sondern einfach als Content, der aber sehr attraktiver Content ist, der entsprechend sehr viele Abos generiert und der auch schöne Werbeerlöse generieren kann. Man kann das natürlich ein bisschen weiter drehen noch als Geschäftsmodell. Also zum Beispiel werden in den USA, ich glaube, das ist ein Geschäftsmodell, das in den USA besser funktioniert als hierzulande. Wir nennen das Accolades, also dass man sich praktisch das Recht erwirbt, eine Plakette ins Foyer zu stellen, die auf der Best Places to Work oder sowas draufsteht. Aber was ich dazu noch ganz klar sagen will, also man kann sich auf diese Listen nicht einkaufen. Das funktioniert bei uns nicht und das ist unendlich wichtig für unsere journalistische Integrität.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist das Geschäftsmodell bei Statista sehr verbreitet, die auch solche Listen erstellen. Und ich glaube, da ist es genauso, dass die erstmal unabhängig erstellt werden. Aber wenn man sie dann später nutzen will, um damit zu werben, um es ins Foyer zu stellen oder auf die Website zu schreiben, wenn man das Logo verwenden möchte, dann zahlt man dafür. Das ist wahrscheinlich ziemlich genau das gleiche Modell bei euch, oder?
Genau, ja.
Wieso sind diese Listen so unfassbar erfolgreich? Weil ich meine, Listicles gibt es im Internet viele. Was hebt eure davon ab?
Die Fortune 500 Liste ist jetzt gerade letzte Woche rausgekommen für dieses Jahr. Dahinter steht eine, also ich würde sagen, eine fachliche Tiefe und eine Methodik, die es jetzt nicht unbedingt bei jedem Listicle gibt. Und ich glaube, da muss man auch sehr unterscheiden zwischen Unternehmensrankings und Personenrankings. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass es sehr schwer ist, nach wissenschaftlichen Kriterien rauszufinden, wer jetzt die 30 unter 30 sind. Aber was die 500 größten Unternehmen in den USA sind und was man da für Trends sehen kann in den Zahlen über die letzten Jahre, das ist eben schon sehr viel datenbasierter.
Wieso braucht man euch, um so eine Liste zu erstellen? Weil ich meine, die größten Unternehmen, das klingt ja nach einem relativ einfachen Kriterium, irgendwie Aktienkurs mal Anzahl der Aktien und schon hat man den Unternehmenswert errechnet. Wieso müsst ihr das kuratieren?
Es steht mehr dahinter als nur die Größe der Unternehmen. Und was man da nicht vergessen darf, ist, wir machen das seit 1954. Also nächstes Jahr kommt die 70. Ausgabe der Fortune 500 raus. Und wenn das also über so viele Jahre mit einer, wie gesagt, sehr ausgefeilten Methodik gemacht wird, dann kann man da natürlich sehr viel tiefer gehen in den Analysen, als jetzt nur zu sagen, das sind die, voilà, das sind die 500 größten Unternehmen und that's it. Also um ein Beispiel zu nennen, ne, wir haben jetzt gesehen, dass dieses Jahr zwar die Umsätze deutlich hochgegangen sind der Fortune 500, aber dass die Gewinnmargen schrumpfen. Ja, und wenn man dann mit Ökonomen darüber spricht, was das heißt in dieser aktuellen Wirtschaftslage, dann kann man da schon sehr viel interpretieren und viele interessante Analysen machen. Ich wollte sagen, Analysen fahren, das wäre Beraterjargon.
Das heißt, ihr erzählt auch einfach ganz viele Geschichten rund um diese Listen herum. Es geht gar nicht nur darum, dass ich dann diese 500er-Liste mir von oben nach unten durchscrolle, sondern ihr erstellt da eine ganze Welt an Content drumherum.
Genau. Und die Zahl, die ich nicht sofort gesagt habe, zum ersten Mal in der Geschichte der Fortune 500 sind jetzt mehr als 10% Frauen auf CEO-Positionen.
Immer noch zu wenig, aber ein erster Achtungserfolg.
Genau, erst zum ersten Mal über 10%. Immerhin.
Und würdest du uns mal noch einen Überblick geben, was sind die anderen Listen, die ihr so macht? Also ihr habt das Modell ja dann ausgerollt auf viele verschiedene Themen. Wie viele habt ihr denn in etwa und was sind die anderen wichtigen für euch?
Ja, die Global 500 als Schwesterliste der Fortune 500 ist auch eine sehr wichtige Liste für uns. Die wird jetzt gerade erstellt und kommt dann später im Sommer raus. Eine weitere Liste, die sehr beliebt ist und die auch für Unternehmen in den USA und zunehmend auch weltweit sehr wichtig ist, ist Great Places to Work. Von der hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und ja. Eine weitere Liste, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Most Powerful Women Liste in den USA.
Okay, und jetzt abseits von diesen Listen, die erscheinen ja wahrscheinlich die meisten einmal pro Jahr, was ist sonst so eure inhaltliche Linie? Du hast es vorhin mal beschrieben, man lernt, ein besserer Manager zu werden. Was steckt da dahinter?
Also Fortune ist natürlich vor allem für die Fortune 500 und für die anderen Listen bekannt. Wir stehen aber als Wirtschaftsmagazin natürlich für weit mehr als das. Und ich würde einmal, wenn es okay ist, unser neues Mission Statement vorlesen.
Sehr gerne.
Also, das geht so. Ich lese es jetzt auf Englisch vor, weil die DeepL-Übersetzung ist nicht ganz
optimal. Gerade bei Mission Statements sollte man da ja auch exakt bleiben.
Genau. Also, wir schreiben jetzt, The Fortune Mission is to change the world by making business better. We achieve that by providing trusted information, telling great stories, and building world-class communities. We measure performance by rigorous benchmarks, and we hold companies accountable. Our goal is to make Fortune a force for good through its second century and beyond. Also das spielt darauf an, dass wir im Jahr 2030 100 Jahre alt werden als Magazin.
Respekt. Du hattest vor kurzem auch mal einen LinkedIn-Post, da muss ich gerade dran denken, das war I love, drei bunte Herzchen, our 93-year-old Startup. Wieso würdest du es noch als ein Startup beschreiben?
Weil es, ehrlich gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes ein Startup ist, aber das muss ich erklären, weil wir sind natürlich eine fast 100 Jahre alte Medienmarke. Also, Fortune wurde 1930 von Henry Luce gegründet. Das ist einer der großen Medienmogule der USA aus dieser Zeit. Also der hat auch Time gegründet und Sports Illustrated und noch ein paar weitere Magazine, die man kennt. Und Fortune war also bis vor 5 Jahren Teil der Time Inc. Familie. die ja dann von Meredith übernommen wurde und Meredith dann später von Dotdash. Also da gab es eine lange Historie von Akquisitionen und Fortune war immer Teil dieser, dieser Time-Welt, bis wir dann vor 5 Jahren, also 2018, von einem thailändischen Investor, von einer Privatperson, rausgekauft wurden aus diesem Time-Umfeld und dann buchstäblich zu einem eigenständigen Unternehmen wurden. Also vor 5 Jahren musste wirklich ein Unternehmen aufgebaut werden um diese Magazinmarke herum. Und das erfordert natürlich einen wahnsinnigen kulturellen Wandel. Ne? Also wenn du Teil so einer riesigen Corporate-Struktur warst und dann plötzlich dich alleine behaupten musst als kleines privat geführtes Unternehmen, dann ist das schon ein wahnsinniger Umbruch.
Ich stelle mir so vor, dass ganz viel einerseits Unterstützung wegfällt, die man so vom Konzern vorher hatte, andererseits aber auch sehr viel Freiheit dadurch entsteht, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, absolut. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr dabei. Aber was mir meine Kollegen so erzählen, ist, dass also einige Kollegen, die vor dem Carve-Out schon dabei waren, sagen, dass es eigentlich dass Fortune kaum wiederzuerkennen ist, von der Kultur her und von den Abläufen. Weil wir natürlich, wie du sagst, viele Funktionen, die vorher von Corporate-Abteilungen bei Time Inc. ausgeführt wurden, selber aufbauen mussten. Aber natürlich auch, weil wir einen ganz anderen Druck, aber Druck im positiven Sinne, ehrlich gesagt, hatten, profitabel zu wachsen als privat geführtes Unternehmen und Geschäftsmodelle zu diversifizieren. Und das ist in dem Zusammenhang, glaube ich, besonders wichtig, wirklich eine digitale Transformation in Hochgeschwindigkeit hinzulegen. Ja? Weil Fortune hatte, das wirst du jetzt nicht glauben, bis 2014 keine eigene Website. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, einiges zu leapfroggen.
Haben Sie jetzt darauf gehofft, dass das Internet vorübergeht?
Ja, ich glaube, so war das. Ja.
Nun sprechen wir hier ja über Abo-Modelle und wie ist da bei euch das Verhältnis zwischen Abo und Werbeerlösen? Setzt ihr eindeutig auf das Abo als euer Kerngeschäft?
Ich würde sagen, wir sehen Diversifizierung als Kern unserer Strategie. Das heißt, wir werden weder Abo-Erlöse noch Werbeerlöse noch das Konferenzgeschäft über die anderen Geschäftsmodelle priorisieren. Einfach weil wir glauben, dass je diversifizierter ein Verlag agiert, desto zukunftsfähiger ist er. Wir haben das mal mit einem Wald verglichen. Also eine Monokultur ist halt nicht so stabil wie ein Unternehmen, das verschiedenste Geschäftsmodelle im Mix hat. Ein Punkt vielleicht noch dazu, die Meredith Kopit-Levien, die CEO der New York Times, hat Kundendaten als Superbenzin bezeichnet, das beide Geschäftsmodelle, also sowohl das Werbegeschäft als auch das Abo-Geschäft befeuert. Und da ist es, also da wollen wir hin. Wir wollen es so synergistisch wie möglich gestalten, weil wir sehen, dass es geht.
Das heißt, in erster Linie geht es darum, eure Nutzerinnen so gut wie möglich kennenzulernen und dann das dafür passende Geschäftsmodell zu finden.
Genau.
Und da kommt ja jetzt auch dein eigener Job ins Spiel. Ich finde nämlich deine Stellenbezeichnung relativ ungewöhnlich. Also ich glaube, im deutschen Raum habe ich es noch nirgends gehört. Ich weiß nicht, wie etabliert es in den USA ist. Du bist nämlich Chief Customer Officer. Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, also es ist eine Aufgabe, die sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte herausfordert. Das finde ich ganz schön. Also das ist, da versteckt sich Marketing drin, aber auch eine sehr, also auch ein sehr technologienaher Job, weil ich für unsere CRM-Systeme gemeinsam mit unserem CTO verantwortlich bin, sprich das CDP und CRM, was wir jetzt aufbauen. Und auf der Business-Seite bin ich eben für, also ganz klassisch für das Paywall-Geschäftsmodell zuständig, für Fortune Analytics, was unser neues, kleines, aber sehr feines Datengeschäft ist. und für unseren Newsletter. Also mein Job ist es, und deswegen haben wir auch überlegt, wie wir das nennen, ne? Weil das ist in den USA auch nicht so ganz klar, wie diese Position dann heißt. Und einige Medienhäuser haben dann CMOs und andere haben CCOs. Da gibt es verschiedenste Spielarten. Aber wir haben dann Chief Customer Officer draus gemacht, weil es eben in meinem Job letztendlich darum geht, Beziehungen mit unseren Leserinnen und Lesern aufzubauen. Diese Beziehungen möglichst gut zu verstehen und in Daten abzubilden und dann eben zu monetarisieren.
Das ist wahrscheinlich auch eine gewisse strukturelle Umstellung und auch eine Besonderheit bei euch im Verlag. Warum, glaubst du, war diese Rolle notwendig? Warum habt ihr die geschaffen? Warum haben andere Unternehmen die vielleicht noch nicht? Und würdest du das jedem Unternehmen empfehlen?
Ja, würde ich tatsächlich. Und ich würde es mal so erklären. Ich würde da gerne ein bisschen ausholen.
Gerne.
In der Printwelt, aus der wir ja auch kommen als Fortune, und da sind die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland gar nicht so groß. Also die Themen sind da schon sehr ähnlich. In der Printwelt waren die Arbeitsabläufe sehr sequenziell, ne? Also eine Redaktion hat ihre Arbeit gemacht und hat ihr Heft oder ihre Zeitung oder was auch immer fertiggestellt und hat das Ganze dann abgegeben an den Druck. Und wenn der fertig ist, dann kommt die Logistik ins Spiel und dann wird das Ganze vertrieben und parallel werden Anzeigen verkauft. Und diese ganzen Abteilungen mussten eigentlich gar nicht so viel miteinander reden, um das Geschäft zu managen.
Die haben einfach übernommen, wenn die vorherigen fertig waren.
Genau.
Mit ihrem Arbeitsschritt.
Genau, und so kannst du es in der digitalen Welt ja überhaupt nicht managen, weil alle Prozesse, also Content-Generierung und Monetarisierung und Vermarktung und Vertrieb, das passiert ja alles gleichzeitig auf ähnlichen technologischen Plattformen, die auch alle miteinander reden müssen. Also das heißt, diese Silos aus der Printwelt, die funktionieren heute einfach nicht mehr. Und ich sehe es auch als Teil meiner Rolle, diese Silos komplett zu durchbrechen und mit allen Abteilungen zu reden und alle an einen Tisch zu kommen. Und Fortune ist dafür auch sehr offen.
Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaffst du das, diese Silos abzubauen? Das ist jetzt wahrscheinlich ein Riesenthema, aber...
Indem ich Kommunikation zwischen den Abteilungen einfordere und orchestriere und manchmal auch gegen... manchmal auch gegen Widerstände oder gegen Aussagen wie, wieso, aber das haben wir doch schon immer so gemacht und das funktioniert doch jetzt ganz gut. Und nach meiner Erfahrung funktioniert das sehr, sehr gut, wenn man den Leuten die Sicherheit gibt, dass sie sich aus dem Fenster lehnen können und neue Dinge ausprobieren können, ohne dass das negative Konsequenzen für sie hat. Weil ich glaube, es ist... In dieser Printwelt, in der jeder sein Ding gemacht hat und jeder fachlich wirklich brillant war, ja? Also wenn du irgendwie wenn eine Abteilung über Jahrzehnte hinweg eine Sache macht, dann macht sie dann auch irgendwann richtig gut. Und dann ist es natürlich beängstigend, mal was Neues auszuprobieren. Aber wenn man es schafft, diese Angst zu nehmen und zu sagen, hey, wir experimentieren jetzt, wir probieren 20 Sachen aus und davon werden wahrscheinlich 13 nicht funktionieren, aber die 7, die funktionieren, die tragen uns dann in die Zukunft, dann klappt das meiner Erfahrung.
Das eine ist ja die Angst zu nehmen, aber was wahrscheinlich auch damit einhergeht, ist die Erfolge dann sichtbar zu machen und die Menschen dafür zu feiern. Welchen Stellenwert hat das denn?
Ein Riesenstellenwert. Und ich glaube, da ist die amerikanische Unternehmenskultur vielleicht auch einen Schritt weiter als die deutsche. Also Erfolge zu feiern ist ganz selbstverständlich. Ja, da muss man sich gar nicht so bemühen. Das passiert dann einfach.
Das ist auch schon die perfekte Überleitung zu dem nächsten Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Du hast vor einigen Jahren dich dazu entschieden, die deutsche Medienwelt, die deutsche Verlagswelt zu verlassen, den Sprung über den großen Teich zu machen und in den USA Fuß zu fassen. Was hatte dich damals am amerikanischen Medienmarkt gereizt?
Zum einen die Geschwindigkeit der Innovation, die in den USA schon anders ist als hierzulande. Und natürlich damals auch die ganz konkrete Möglichkeit, die ich damals hatte, bei Insider das Abo-Geschäft aufzubauen. Beziehungsweise das Team drumherum aufzubauen und das zu einem größeren und signifikanteren Geschäftsbereich für Insider zu machen.
Wie hast du die amerikanische Kultur so im Vergleich zur deutschen erlebt? Also schneller, innovationsfreudiger, aber auch ansonsten gab es große Unterschiede, gab es große Überraschungen?
Also ich würde es mal so sagen, auf der, was Verlagskulturen betrifft, gibt es, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Also das Thema Print versus digital und wie man früher einen Printkonzern gemanagt hat und wie man jetzt ein kleines digitales Medienunternehmen managt, das sind auf beiden Seiten des Atlantiks die gleichen Herausforderungen. Was mir aber schon aufgefallen ist als Riesenunterschied, ist die so eine gewisse Leichtigkeit in den USA. Also eine Experimentierfreudigkeit. Ich habe einen super Spruch immer wieder gehört in New York: Throw spaghetti at the wall and see what sticks. Also ich habe noch nie einen deutschen Medienmanager sowas sagen hören. Ja? Also ich fand es auch sehr interessant, wie schnell ich dann zur deutschen Managerin wurde, die dann alles doch noch mal ein bisschen genauer geplant hat.
Ja, wie wurdest du denn dort angenommen so oder aufgenommen als Deutsche? Warst du so die Exotin oder hat sich das ganz gut eingefügt?
Das hat sich super eingefügt. Ich würde sogar sagen, dass die mich eher als European gesehen haben als German. Es hat sich wahrscheinlich daran gezeigt, dass ich die Leute zu sehr langen Mittagspausen eingeladen habe, weil die Amerikaner ihr Mittagessen lieber am Computer zu sich nehmen, als rauszugehen. Das mache ich dann etwas anders, wenn ich da bin. Aber Spaß beiseite, das war jetzt kein Thema.
Du hast gerade gesagt, dass du zu sehr langen Mittagessen eingeladen hast. Du hast dich dann ja relativ schnell auch vernetzt, hast andere Medienhäuser kennengelernt. Wen fandest du denn dort so besonders spannend? Welche Unternehmen hast du dir am nächsten angeschaut? Wo hast du versucht, Kontakte zu knüpfen?
Das ist eine spannende Frage. Also ich habe erstmal versucht, querbeet mich zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen in der Medienwelt, aber ehrlich gesagt auch in der Startup-Welt, weil ich glaube, wir können einiges voneinander lernen. Und es ist ja auch bezeichnend, dass du nicht nur Medienunternehmen, sondern eben auch Startups und Grown-Ups aus Berlin in deinem Podcast hast. Aber nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich würde sagen, die New York Times ist schon das große Vorbild in der Medienwelt.
Und da hast du mittlerweile auch ganz gute Kontakte?
Es ist immer ausbaufähig, würde ich sagen, aber ich finde die New York Times als Benchmark unheimlich spannend, weil die so vieles einfach anders und besser machen als der Rest der Verlagswelt.
Hast du da so ein paar Beispiele für uns?
Also zum Beispiel war die New York Times sehr früh dran mit der Einführung einer dynamischen Paywall. Also die, ich glaube, das hast du wahrscheinlich in anderen Podcast-Folgen schon ad nauseam besprochen, aber es gibt ja also Freemium-Paywalls und Metered-Paywalls. Also entweder ist dein Content kostenlos oder hinter einer Bezahlschranke oder du gibst eben stellst alles kostenlos zur Verfügung und zeigst dann nach 3 oder 4 oder wie auch immer, wie vielen Visits eine Paywall. Die New York Times hat sehr früh erkannt, dass das nicht unbedingt effizient ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Abo abschließt, viel stärker mit der Markenbindung und mit der Besuchsfrequenz zu tun hat, als mit der Art des Contents. Und dann haben die eine Analytics-Maschine aufgebaut, die, glaube ich, ihresgleichen sucht in der Verlagswelt.
Also das datengetriebene Vorgehen, das sollten wir uns von Ihnen abschauen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen, ja.
Generell ist mein Eindruck, dass wir hier in Deutschland ganz gerne entweder in die USA oder auch nach Skandinavien schauen und uns dann vom Ausland inspirieren lassen, vielleicht auch das ein oder andere mal kopieren. Glaubst du, das ist die richtige Strategie oder sollten wir manchmal den Mut haben, auch mal mehr eigene Experimente zu machen und nicht darauf zu warten, dass die anderen es uns vorleben?
Ich würde sagen, beides, ehrlich gesagt. Also In manchen Dingen sind skandinavische und amerikanische Publisher eben weiter. Ich glaube, vor allem auf technologischer Seite sieht man da einiges, was in Kontinentaleuropa vielleicht noch nicht so verbreitet ist. Und natürlich ist es dann sinnvoll, das zu kopieren. Andererseits würde ich sagen, wenn man eine interessante Hypothese hat, dann sollte man die auch testen, weil der deutsche Markt ist, ja, hat auch Unterschiede. Also die skandinavischen Märkte sind deutlich kleiner. Die Willingness to pay ist nach allen Studien deutlich höher. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich weiß nicht, ob das an den Verlagen liegt oder an der oder an anderen Gründen. Und die USA wiederum sind ein riesiger Markt, in dem du ja natürlich viel, viel schneller skalieren kannst. Also das heißt,
ja, vor allem ist es ja auch nicht nur die USA, sondern durch die englische Sprache eigentlich die ganze Welt.
Genau, ja, absolut, absolut. Also das heißt, wie gesagt, für beides. Klar, es gibt spannende Ideen, die man sich abgucken kann, aber wenn man selber welche hat, dann unbedingt ausprobieren.
Welche Trends nimmst du denn gerade so in der USA wahr? Worüber diskutiert ihr, was mir vielleicht noch nicht so angekommen ist in Deutschland?
Also ChatGPT ist, glaube ich, inzwischen überall angekommen.
Ich würde behaupten, ja.
Ja. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Diskussion um Diversity in den USA in meinem Empfinden, ehrlich gesagt, Lichtjahre weiter ist als in Europa. Mhm. Das ist nur, um ein Beispiel zu nennen, die 10% oder 10,4% weiblichen CEOs auf der Fortune 500-Liste, halt, diese Zahl ist einfach mal doppelt so hoch wie im Vergleich mit Deutschland. Wir krebsen seit Jahren so bei 5% rum. Und Diversity hat auch eine, also in Deutschland geht es immer noch sehr stark um Geschlechterrollen, was ja auch fair ist, weil es hier immer noch ein riesiges Thema ist. In den USA ist das Thema aber natürlich noch viel, viel breiter.
Wie hast du das in deinen eigenen Teams erlebt? Also wo habt ihr von dieser Diversität dann auch profitiert und wie hat sich das am Ende dann auf das Produkt ausgewirkt?
Ich würde sagen, wir haben in erster Linie davon profitiert, dass wir Leute aus unterschiedlichsten Fachbereichen zusammengebracht hatten. Und ich denke da jetzt an Insider. Ja, da habe ich, da ist der Erfahrungswert ein bisschen, also der Zeitraum einfach ein bisschen länger, weil ich 3 Jahre da war und auch ein größeres Team aufgebaut hatte. Wir haben zum Beispiel zum ersten Mal ein Business Intelligence Team reingeholt. Und diese Leute kamen nicht aus der Medienwelt, sondern aus der breiteren Digitalwirtschaft. Mhm. Und da hat man schon gemerkt, dass die, also es fängt an mit der Sprache, mit dem Jargon, der anders ist. Ne? Da kommt jemand rein, der vielleicht nicht diese Verlagssprache so drauf hat. Und wenn du das so hörst, dann fängst du natürlich auch an, deinen eigenen Sprachgebrauch und deine eigenen Ideen zu hinterfragen. Was du vielleicht nicht so sehr machst, wenn alle um dich rum genauso sprechen wie du. Also Sprache ist ein Thema. Und das zweite Thema würde ich sagen, ist, also jede Unternehmenskultur oder jede Branchenkultur hat so ihre Glaubenssätze. Und Diversität bringt, glaube ich, dann was oder ist dann ergebnisrelevant sozusagen, wenn sie dazu führt, dass unangenehme Fragen gestellt werden oder dass Dinge neu gedacht werden.
Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil ein Ziel dieses Podcasts ist auch ein bisschen den Jargon von SaaS vielleicht auch mal in die Verlagswelt zu bringen. Also ich hab das Gefühl, dass da bestimmte KPIs, wir sprechen gleich vielleicht noch über ARR und CLV und Co., dass das so Begriffe sind, die in den Verlagen noch gar nicht kursieren, obwohl sie eigentlich für das Geschäftsmodell so relevant sind. Und vor vielen Jahren habe ich schon mal gehört, dass zum Beispiel allein die Quote an Techies im Team ganz anders aussieht bei New York Times, Washington Post und Co. Und dass dort die Techies dann direkter in die Teams integriert sind, dass dann Austausch zwischen Redakteuren und Entwicklern stattfindet, der einfach ganz neue Ideen nochmal beflügelt. Hast du das auch genau so dann wahrgenommen?
Absolut. Im Moment läuft gerade eine Initiative zum Thema künstliche Intelligenz bei uns. Und die wird angeführt von unserem CTO und von unserer Chefredakteurin. Die machen das gemeinsam und auch gemeinsam mit ihren Teams. Und da entstehen gerade die spannendsten Ideen.
Sehr gespannt, Ideen, über wie das die du schon geht. Sprechen darfst?
Das ist alles ehrlich gesagt noch nicht so richtig spruchreif, aber wir haben zwei Felder identifiziert. Ne? Also zum einen kannst du redaktionelle Prozesse vereinfachen, besser machen, schneller machen. Also und dann gibt es natürlich auch die Innovationen auf der Produktseite. Wir können AI nutzen, wir wissen noch nicht wie, aber uns ist schon klar, dass dieser Datenschatz der Fortune 500 der letzten 70 Jahre natürlich Stoff ist, mit dem man Algorithmen ganz gut füttern kann und vielleicht auch ein Produkt draus bauen kann. Aber wie genau, das wird sich noch zeigen.
Da bin ich auch schon sehr gespannt, was in den kommenden Jahren noch alles auf den Markt kommen wird. An Datengeschichten, also insgesamt Datenjournalismus ist ein wahnsinnig spannendes Feld und KI wird das wahrscheinlich enorm voranbringen.
Total.
Ich würde gerne mal in den nächsten Teil schon überleiten. Und zwar hast du im Vorfeld einmal mir in einer WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass es dich ein bisschen nervt, dass wir in den Verlagen immer so sehr nur unsere Abonnenten zählen und ganz viele andere Faktoren für unser Geschäftsmodell außer Acht lassen. Was meintest du damit?
Ha, danke für diese Frage, das finde ich super.
Das ist ein, wird ein fast Thema. Abgesprochen, oder?
Ja, genau, ein bisschen. Aber ja, ich halte das tatsächlich für ein wahnsinnig wichtiges Thema und das hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was du vorhin meintest, dass wir in der Verlagswelt manchmal, wie soll ich sagen, nicht auf wirtschaftliche Kennziffern gucken, sondern auf, was ich jetzt im Englischen als Vanity Metrics bezeichnen würde. Ob du jetzt 100.000 Abonnenten oder 200.000 Abonnenten oder 1 Million Abonnenten hast, ist letztendlich für deine P&L egal.
Einmal P&L übersetzen für die deutschsprachigen.
Ja, Entschuldigung. Ich habe mir fest vorgenommen, so wenig Anglizismen wie möglich zu benutzen.
Bisher ist es dir gut gelungen.
Danke. Für die GUV, so heißt es doch, ne? Ja. Für
die genau. Das Profit and Loss Statement.
Das Profit and Loss Statement, also für die, letztendlich ist es, wenn du nichts verdienst mit einem Abonnenten, dann ist es völlig egal, wie viele Abonnentinnen und Abonnenten du hast. Und wenn du nach Abonnenten misst, also wenn du zum Beispiel wenn du Anreize für deinen Newsroom schaffst, möglichst viele Abonnenten an Land zu ziehen, dann ist das natürlich auch ein Anreiz, das wird dann ein Dumping-Wettbewerb bei den Preisen. Und das sieht man, glaube ich, ganz gut, wenn man sich die großen Paywalls anguckt, übrigens auch in den USA, dass die Preise und die Rabatte immer verrückter werden, nur weil man eben Abonnenten zählt und nicht Umsätze. Und wir haben jetzt bei Fortune gesagt, dass wir das auf den Kopf stellen wollen, weil es uns letztendlich völlig egal ist, ob wir vor unseren Werbekunden angeben können, dass wir X Abonnenten haben. Wir haben andere tolle Zahlen, mit denen wir angeben können. Und wir haben halt gesehen, dass das Abo-Geschäft einfach ein wahnsinnig attraktives Geschäftsmodell ist, wenn man den RPU, also Revenue per User, hinkriegt und wenn man es schafft, dass dieses Geschäftsmodell skaliert. Und das heißt, wir haben uns jetzt als Ziel gesetzt, die Umsätze, die wir durch die Paywall generieren, zu verdoppeln dieses Jahr. Und das wird uns wahrscheinlich auch gelingen. Mit dem Erfolg, dass die Abonnentenzahl nur in Anführungszeichen 40% über Vorjahr liegt im Moment.
Das ist ja schon eine ganz gute Zahl. Aber wie bekommt man diesen Kulturwandel hin? Viel läuft ja da über Anreize, über Zielsetzungen. Wie hast du es geschafft, diesen Kulturwandel in den Köpfen im Team zu verankern, sodass sie nicht mehr auf diese Vanity-Metriken so achten?
Indem ich ihnen einfach vorgerechnet habe, beziehungsweise indem mein Head of Business Intelligence uns vorgerechnet hat, was für ein attraktives Geschäftsmodell das sein kann, wenn wir zum Beispiel an der Preisschraube drehen, was wir uns als Wirtschaftspublikation natürlich erlauben können, weil wir von Entscheidern und Führungskräften in den vornehmlich in den USA gelesen werden. Und das heißt, wir haben bei diesem Preisdumping auch mitgemacht, um die Anzahl der Abonnenten zu erhöhen, aber das ist eigentlich für uns als Wirtschaftspublikation die falsche Strategie. Ja, und dann haben wir uns einfach angeguckt, was würde eigentlich passieren, wenn wir die Preise erhöhen. Natürlich würden dann unsere Conversion Rates ein bisschen runtergehen, aber der Umsatz pro Abonnent ist dann so stark gestiegen und interessanterweise ist die Conversion Rate gar nicht so stark gefallen, wie wir befürchtet hatten, dass wir dann gesagt haben, uns ist der Umsatz wichtiger als die Vanity-Metrik.
Da höre ich raus, dass ihr euch dem Thema Preiserhöhung auch viel wahrscheinlich durch Experimente angenähert habt.
Ja, ja, absolut. Wir haben einen A-B-C-D-Test gemacht im März und haben, also wir haben wirklich komplexe Analysen gemacht zum Thema Pricing, haben uns erstmal, bevor wir das überhaupt getestet haben, über Umfragen angenähert. Also wir haben unsere bestehenden Abonnentinnen und Abonnenten gefragt.
Wie dreist dürfen wir den Preis erhöhen, bevor du weggehst?
Genau. Aber das haben wir nach einer wohl in der Pricing-Welt anerkannten Methode gemacht. Wir haben nicht gefragt, bei welchem Preispunkt würdest du uns verlassen, sondern wir haben gefragt, bei welchem Preispunkt empfindest du das Fortune-Abo als günstig, als fair bepreist oder als teuer?
Das ist diese Van Westendorp-Methodik, oder?
Genau, genau. Das ist die Van Westendorp-Methodik. Und da haben wir dann schon sehr klar gesehen, dass wir wahrscheinlich viel zu niedrig sind, unseren Preis viel zu niedrig angesetzt haben. Und dann haben wir uns drei höhere Preispunkte überlegt und haben uns gedacht, wenn der mittlere Preispunkt gewinnt, dann ist das super, dann sind wir damit sehr zufrieden. Haben das dann getestet, haben gesehen, dass es keinen großen Unterschied macht für die Conversion Rates, obwohl wir die Preise wirklich kräftig angezogen haben. Zum Teil verdreifacht. Also vorher hatten wir eine recht komplexe Pricing-Struktur, muss man dazu sagen. Also wir hatten internationale Preise und lokale und Premium Subscription und Digital Subscription. Das haben wir alles radikal vereinfacht. Und haben jetzt einen Preispunkt von 29,99 pro Monat und dann entsprechenden Jahresabos. Wir versuchen natürlich die Jahresabos stärker in den Vordergrund zu rücken. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, diese Preispunkte getestet und haben dann natürlich, bevor wir das implementiert haben, ein paar Wochen gewartet, um zu schauen, was dann mit den Retention Rates passiert. Ne? Weil was wir natürlich nicht wollten, ist, dass wir die Preise erhöhen und dann einen Monat später plötzlich alle Abonnenten wegbrechen. Das ist zum Glück auch nicht passiert und jetzt haben wir die Preise erhöht und es funktioniert super.
Würdest du sagen, dass die erhöhte Transparenz beim Preismodell auch einer der Erfolgsfaktoren ist, dass die Leute bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn sie dafür besser verstehen, was sie bekommen?
Absolut. 100%. Wir haben, bevor wir die Preise erhöht haben, erstmal die Preise vereinfacht. Das waren zwei Schritte. Also zuerst haben wir gesagt, wir verabschieden uns von Premium und Digital und von verschiedenen Tiers und von irgendwelchen Bundles und das. Was jetzt übrig geblieben ist, ist ein Monatsabo, ein Jahresabo und ein Jahresabo mit dem Heft.
Das heißt, das Heft kann ich gar nicht mehr monatlich abonnieren?
Nein. Okay. Also man kann das Heft noch, also es kommt alle zwei Monate raus. Und das kann man separat abonnieren. Wir haben aber gemerkt, und das war übrigens bei Insider ähnlich, dass zusätzliche Perks, also bei Insider gab es jetzt kein Printheft, aber bei Insider haben wir dann so ein Ad-Free Abo angeboten. Das sollte man schon haben, weil das dritte Angebot, also das Angebot ganz rechts, dann dazu führt, dass Leute stärker auf das Angebot in der Mitte gehen, aber das hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob man jetzt ein Print-Abo noch anbietet oder ein Ad-Free-Modell oder ein Bundle mit einem anderen Publisher. Das ist alles nice to have, aber nichts, was jetzt wirklich einen großen Unterschied macht, in meiner Erfahrung.
Geht, es geht gar nicht so sehr darum, dass die Leute dann das dritte Modell wählen, sondern dass es einfach als Preisanker funktioniert, der die anderen Modelle dann attraktiver wirken lässt.
Ja, das funktioniert erstaunlich gut. Das habe ich jetzt bei Insider und bei Fortune gesehen.
Witzig. Ja. Ihr habt auch die Einstiegspreise, glaube ich, angepasst. Früher war es ja oft so, die ersten 4 Wochen sind umsonst. Bei euch kosten sie im Moment einen symbolischen Dollar. Wieso ist dieser symbolische Dollar so wichtig?
Ich würde nicht sagen, dass es für jeden Publisher das richtige Modell ist. Wir haben bei Insider 0 Dollar gegen 1 Dollar getestet und haben gesehen, dass sowohl der symbolische Dollar weniger konvertiert, die Retention aber hinten raus deutlich besser ist. Mhm. Und wahrscheinlich, das war unsere Hypothese, hat es damit zu tun, dass es einfach als wertiger empfunden wird, wenn das Abo nicht kostenlos ist oder das Probeabo nicht kostenlos ist und dann eben den symbolischen Dollar kostet.
Ja, wertiger ist das eine und man filtert einfach Menschen raus, die von Anfang an keine Lust haben, für irgendwas zu bezahlen, oder?
Ja, das würde ich auch so sehen. Wobei man da natürlich, und da sind wir jetzt auch gerade dran, mit Registration Walls experimentieren sollte, weil das ist wahrscheinlich dann der effektivere Weg. Ne?
Du nimmst mir schon wieder das nächste Stichwort vorweg, weil genau darüber wollte ich mit dir jetzt sprechen. Der Trend geht einerseits zu härteren Paywalls, aber gleichzeitig dann auch zu Registration Walls, also dass man bestimmten Content gegen die E-Mail-Adresse, gegen eine Anmeldung bekommt. Warum würdest du sagen, sind die so im Trend? Warum sind Registration Walls so attraktiv?
Weil man mit Registration Walls 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und zwar kann man, wenn man seine Kundinnen und Kunden oder seine Visitor besser kennt, gezielter Werbung ausspielen und somit seine Anzeigenkunden glücklicher machen. Mhm. auf der anderen Seite ist es aber auch sehr viel wert für die Kundenbindung und jemand, der täglichen Kontakt mit deiner Marke hat, wird viel wahrscheinlicher irgendwann ein Abo abschließen als jemand, der ganz frisch zu dir kommt.
Ich habe bei der New York Times mal die Zahl gelesen, dass ein registrierter Nutzer 45 Mal, also eine 45 Mal so hohe Wahrscheinlichkeit hat, ein Abo abzuschließen wie ein Nicht-Registrierter. Mhm. Ich glaube, Piano hat eine ähnliche Zahl im Subscription Report rausgefunden. Also das ist schon beeindruckend.
Absolut. Wir haben eine ähnliche Zahl rausgefunden. Wir haben uns, also als mein VP of Business Intelligence anfing bei uns, den kannte ich schon von Insider und jetzt ist er bei Fortune. Und die erste Frage für ihn war, womit korreliert eigentlich die Wahrscheinlichkeit, ein Abo abzuschließen, am stärksten? Also wir wollten diese Hypothese überprüfen, ist dieses Freemium-Modell eigentlich noch das Richtige für uns? Also gibt es Arten von Artikeln, die stärker konvertieren als andere? Die Antwort darauf war nein. Das heißt, wir haben das Paywall-Modell jetzt auf eine dynamische Lösung umgestellt. Aber er hat rausgefunden, dass Conversion Rates bei Leserinnen und Lesern, die häufiger zu uns kommen, bis zu 100 Mal höher sind als Conversion Rates von neuen Usern oder von unbekannten Usern, die wir noch nicht, also ob jetzt per Registrierung oder per Cookie, aber die wir noch nicht in unserem Ökosystem gesehen haben.
Ist ja auch naheliegend. Wenn ich das erste Mal auf eine Website komme, dann werde ich natürlich kein Abo abschließen.
Ja. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wenn jemand zum ersten Mal zu uns kommt und auch noch vielleicht über Facebook auf einem mobilen Endgerät, dann wird dieser Mensch keine Paywall bekommen, egal was er für einen Artikel lesen will. Während wenn jemand zum 10. Mal zu uns kommt in einem Monat und das im Büro am Desktop, dann wird er sehr wahrscheinlich was abschließen. Und das heißt, wir zeigen entweder eine Paywall oder dann bald auch eine Registration Wall.
Und ab wie vielen Besuchen macht so eine Registration Wall Sinn? Kann die schon beim ersten Besuch Sinn machen oder ist wirklich beim ersten Besuch erstmal alles frei?
Das kann beim ersten Besuch Sinn machen. Wir haben das jetzt, also wir sind jetzt noch gerade dabei, das durchzurechnen und durchzumodellieren, wie wir das machen wollen. Aber wir haben im Moment also Pop-ups, die auf Desktop auf der linken Seite kommen, die, also zum Beispiel, wenn du einen Finance-Artikel liest, dann schlagen wir dir vor, unseren CFO-Newsletter, CFO Daily, zu abonnieren. Mhm. Und das funktioniert sehr gut, auch beim ersten Visit. Aber das muss dann eben themenbezogen sein.
Das heißt, die Registration Wall macht vor allem wahrscheinlich Sinn in Kombination mit einem Newsletter, weil die Registrierung selbst, klar, man sammelt ein bisschen mehr Daten, man weiß, wie sich der Nutzer auf der Seite bewegt, aber spannend wird es ja dann, wenn man ihn regelmäßig kontaktieren kann, wenn man dann über den Newsletter einen Push-Kanal aufbaut. Ist die Registrierung dann bei euch immer mit einem Newsletter verbunden?
Ja, ist sie tatsächlich. Das macht es auch leichter, jemanden zu konvertieren. Das ist ja ein Anreiz, das ist ja ein Wert, den du deinem zukünftigen Newsletter-Abonnenten dann anbietest. Nur zu sagen, bitte registriere dich, damit wir bessere First-Party-Data haben, das ist halt kein besonders guter Sales-Pitch. Also man muss dem Leser oder der Leserin auch was dafür anbieten.
Das macht total Sinn. Was ist bei euch so der, habt ihr so ein Flaggschiff-Newsletter oder viele spezialisierte?
Wir haben 17 Newsletter im Moment, also auch einige spezialisierte. Ich würde sagen, unser bekanntester Newsletter ist wahrscheinlich CEO Daily in den USA. Der hat,
da sind wir wieder beim Thema, wie wird man ein besserer Manager? Das, was du vorhin mal als euren Kern beschrieben hast.
Genau, wie wird man ein besserer Manager? Und dieser Newsletter ist für uns natürlich auch wichtig, weil er tatsächlich von CEOs und angehenden CEOs gelesen wird und uns das natürlich beim Community-Building sehr hilft. Und ein weiterer Newsletter, der sehr beliebt ist in den USA, ist Broadsheet. Und da das ist der Newsletter zu unserer Most Powerful Women-Liste und Most Powerful Women-Konferenz. Das ist ein ganzes Ökosystem, das wir da geschaffen haben. Und da geht es um Powerful Women und was sie so antreibt und was sie so machen in der US-Wirtschaft.
Sehr cooles Thema. Ich habe kürzlich in einem Interview mit der Newsletter-Verantwortlichen der Financial Times gelesen, dass sie meinte, Newsletter sind eigentlich so das wichtigste Medium für jedes Abo-Unternehmen. Würdest du das unterstreichen?
Das würde ich absolut unterstreichen, ja. Also wir sehen ganz klar, dass Conversion Rates von Newslettern, du hast mal in einer deiner Podcast-Folgen einen deutschen Begriff für Conversion Rates genannt und jetzt fällt er mir nicht ein.
Wandlungsquote,
danke. Also die Wandlungsquoten sind bei Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten deutlich höher als in anderen Segmenten.
Geht es euch darum, dann auch systematisch die Menschen in mehr Newsletter reinzubekommen oder ist das gar nicht so wichtig, wie viele sie abonniert haben?
Nee, nicht unbedingt. Also wir gucken schon, dass wir die Newsletter, wir nennen das Cross-Promoten, also dass wir schauen, wenn wir zum Beispiel wissen, dass wir CFOs auf einer Newsletterliste haben, die aber den CFO-Newsletter noch nicht beziehen, dann bieten wir den natürlich an. Aber ich würde sagen, es ist wichtiger, die User erstmal in dein Ökosystem reinzuholen, als jetzt die auf 10 Newsletterlisten zu setzen.
Was ich auch mal spannend finde, ist, wenn man die Newsletter nutzt, um zusammen mit Ressorts auf der Website und auch mit Podcasts und Veranstaltungen so einzelne Verticals aufzubauen. Ist das auch Teil eurer Unternehmensstrategie oder Newsletterstrategie, dass ihr einfach so Marken schafft nochmal für eure Unterthemen?
Absolut. Und vor allem auch, ich habe es vorhin am Beispiel der Most Powerful Women Liste und Konferenz erörtert. Also wir haben auch ein großes Konferenzbusiness. Das ist ein wichtiges Standbein für Fortune. Und da schauen wir natürlich schon, dass wir unsere CEO-Initiative zum Beispiel, was eine Membership-Community und eine Konferenz ist, auch zusammenbringen mit der CEO-Daily-Community. Und das sieht man an verschiedene Fachbereiche, würde ich mal sagen, die wir mit Konferenzen und mit Newslettern und mit journalistischem Content spielen.
Also würdest du vielleicht sogar eher von Communities als von Verticals sprechen?
Absolut, ja, in dem Fall schon.
Dann würde mich jetzt kurz vor Schluss noch mal ein bisschen dein persönlicher Werdegang interessieren. Und zwar fand ich es cool, dass du nicht nur jetzt so einen recht ungewöhnlichen Jobtitel hattest, sondern auch schon in deinen früheren Positionen. Du warst zum Beispiel bei Insider Chief Membership Officer und Senior Vice President Consumer Subscriptions. Wieso hattest du immer so Exotentitel?
Sind es Exotentitel?
Also Chief Membership Officer, finde ich, gibt es auch nicht so viele.
Ein Chief Membership Officer gab es damals bei Peloton zum Beispiel und bei einigen Subscription-Unternehmen. Und da haben wir halt auch lange gerätselt, wie das jetzt heißen soll, ne? Also ob es jetzt Chief Subscriptions Officer sein soll, haben wir gedacht, ja, aber es ist ein bisschen breiter als Subscriptions, weil du willst ja eben auch die Communities, die du über Newsletter aufbaust, auch irgendwie abbilden in diesem Begriff. Und dann sind wir damals bei Membership gelandet. Meine Nachfolgerin bei Insider heißt aber wieder Chief Subscriptions.
Ah, okay.
Ja. Ich glaube wirklich, dass das ist eine interessante Frage, weil das muss ich noch finden. Das muss ich irgendwie noch schütteln in der Verlagswelt, habe ich den Eindruck, weil diese Ressorts sind einfach strukturell anders, als sie es in der Printwelt waren, aus der diese klassischen Berufsbezeichnungen in der Verlagswelt ja schon noch kommen.
Ja, was ich ein bisschen da rauslese und raushöre, ist, dass du dir immer deine Jobs eigentlich ein bisschen auch selbst geschaffen hast wahrscheinlich. Und ich habe es ehrlich gesagt selbst ein bisschen ähnlich gemacht. Ich habe auch immer so Jobs gehabt, wo niemand genau wusste, was ich eigentlich tue und immer ein bisschen kryptische Titel hatte. Und ich fand es großartig, weil man nicht in irgendjemandes Fußstapfen treten musste, sondern sich das Spielfeld selbst schaffen konnte. Hast du Tipps für Leute, die einen ähnlichen Weg gehen wollen? Wie macht man das? Wie geht man das an?
Man muss halt ein Problem identifizieren und eine Lösung vorschlagen. Ich weiß, das klingt ein bisschen banal, ist es aber, glaube ich, nicht, weil gerade in so Unternehmen, in denen es etablierte Geschäftsmodelle gibt, die schon lange so funktionieren, wie sie funktionieren, wenn du dann was Neues reinbringst, dann musst du dir einfach sehr klar überlegen, was ist der Business Case dafür und was will ich da eigentlich machen. Und und dann eben die relevanten Entscheidungsträger versuchen zu überzeugen.
Und dann haben deine Vorgesetzten immer verstanden, dass es dafür jetzt sinnvoll wäre, dir einen neuen Bereich zu schaffen, eine neue Position zu schaffen?
Ich würde sagen, nicht immer wäre jetzt ein bisschen zu viel.
Aber es hat anscheinend oft funktioniert.
Ein paar Mal hat es funktioniert, ja, das stimmt. Ja.
Sehr gut. Dann würde ich jetzt langsam in die Schlussgerade einbiegen. Vorab nochmal die Frage, gibt es etwas, was ich dich hätte fragen sollen, ein Thema, das dir am Herzen liegt, über das wir bisher noch nicht gesprochen haben?
Das Thema Daten. Wir haben es gestreift, aber wir haben es nicht ausführlich besprochen. Wenn du dieses Gespräch zusammenfasst, dann würde ich fast sagen, dass Daten und Analytics das Allerwichtigste hier sind, weil nichts von dem, was wir hier besprochen haben, ob Preiserhöhungen oder eine Registration-Strategie oder Abos als Geschäftsmodell, nichts davon funktioniert ohne gute Analytics. Und ich habe den Eindruck, dass da viele Verlage noch Berührungsängste mit haben, was sehr schade ist.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, die Person, die am meisten genannt wurde in diesem Gespräch, ist dein Head of Business Intelligence, mit dem du ja offensichtlich ständig im Gespräch bist und neue Analysen fährst.
Ja, absolut. So ist es.
Also ist das dein Erfolgsprinzip, einfach den sehr engen Austausch dann mit den entsprechenden Stakeholdern zu haben?
Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Unternehmensberater-Gen in mir. Dass ich einfach keine Berührungsängste mit Daten habe und es mir auch Spaß macht, mal selber in Daten und Analysen einzutauchen.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann so viel Spannendes entdecken und man sitzt ja auf einem riesigen Schatz. Aber diesen Schatz muss man sich eben auch schaffen und frühzeitig auch anfangen, die Daten einzusammeln und vor allem in einer guten Struktur einzusammeln.
Ja, absolut.
Dann komme ich zu meinen drei Schlussfragen, die ich allen Gästen stelle. Auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten, euer eigenes ausgenommen?
Auf die New York Times. Und auf Spotify. Ohne Spotify könnte ich nicht leben.
Das sagen sie alle. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Sind das die beiden oder gibt es noch ein anderes?
Da würde ich tatsächlich auch wieder die New York Times, das Wort, das am häufigsten gefallen ist in diesem Gespräch, ist New York Times.
Ich glaube auch.
Drei Wörter, ja.
Und was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen? Ich schätze, es ist das, was du gerade gesagt hast, schaut auf die Daten.
Absolut, schaut auf die Daten. Und ich würde auch sagen, dass wir vorgelebt haben und vorleben, dass digitale Transformation sehr erfolgreich und sehr schnell über die Bühne gehen kann, wenn das gesamte Management-Team an einem Strang zieht und es wirklich will.
Okay, und zu allerletzt noch die Frage, vor der du dich, glaube ich, am Anfang ein kleines bisschen gedrückt hast. Wer ist jetzt Jimmy Kimmel und welcher ist Jimmy Fallon?
Ich fürchte, ich verwechsel sie auch.
Okay, glaub, also
einfach,
es gibt...
Einfach googeln, die Gesichter sind schon sehr unterschiedlich.
Also wer eine Hilfestellung braucht, es gibt ein großartiges Video, wo die beiden selbst es erklären. Kleiner Spoiler,
wirklich?
Es ist dieselbe Person. Ja, sehr lustig.
Super, das gucke ich mir gleich an.
Vielen, vielen Dank, Selma, für das Gespräch.
Danke, Lennart.
Das war Selma Stern von Fortune. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen und falls du noch ein paar Sekunden übrig hast, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Podcast 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast gibst, denn so entdecken ihn noch mehr Menschen. Subscribe Now ist übrigens Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks und wenn du jetzt direkt etwas Neues hören möchtest, dann schau doch gerne mal unter podcasts.brand1.de. Dort findest du die anderen Shows, wie zum Beispiel die digitalen Optimisten, Tech und Rara und die Sustainable Brand Stories. Außerdem war ich vor kurzem selbst mal zu Gast im eigenen Podcast der Brand 1 und habe dort natürlich über Abo-Modelle gesprochen. Wenn dich meine Highlights aus dem ersten Jahr Subscribe Now interessieren, dann hör da gerne mal rein, findest du überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Lennart.